Also, weißt du, wenn wir so über Architektur sprechen, da haben wir ja meistens sofort dieses Bild von, naja, von richtig greifbaren Blaupausen im Kopf.
Mhm, total. Also diese klaren Linien auf Papier oder einem Bildschirm.
Genau. Man berechnet halt die Statik, man gießt ein Fundament, man zieht Wände aus Beton oder Stahl hoch und am Ende steht da halt ein Gebäude.
Ja, und das gehört dann den Gesetzen der Physik.
Richtig, ja. Wenn du die Berechnungen richtig gemacht hast, stürzt es nicht ein.
Es ist einfach Ursache und Wirkung. Du zwingst Materie in eine vorhersehbare Form.
Exakt. Und das hat ja irgendwie auch etwas enorm Beruhigendes. Aber stell dir jetzt mal vor, du versuchst genau dieses Prinzip auf so eine soziale Architektur anzuwenden.
Oh, okay.
Also du entwirfst keine Gebäude mehr, sondern du entwirfst am Reißbrett eine menschliche Gesellschaft. Eine extrem spezifische, durchgeplante Gemeinschaft.
Das ist dann der Moment, wo es kompliziert wird, ne?
Absolut. Weil in dem Moment, in dem der Faktor Mensch ins Spiel kommt mit all seinen, Emotionen und Unberechenbarkeiten, da wird dieser ehemals total klare Bauplan einfach wahnsinnig komplex.
Mhm. Und genau an dieser Schnittstelle, wo also ein radikales, fast schon mathematisch präzises Ideal voll auf die menschliche Natur prallt, da steigen wir heute in diese Tiefenanalyse ein. Schön, dass du dabei bist und uns heute zuhörst.
Genau, hallo. Wir haben für diese Analyse nämlich ein ziemlich faszinierendes Quellmaterial vorliegen.
Ja, das kann man wohl sagen. Es geht um ein Manifest. Das Ganze wurde am 8. März 2025 von einem Admin veröffentlicht und ist urheberrechtlich geschützt durch einen gewissen Henrik Dückier. Wobei der Titel dieses Textes allein eigentlich schon die Tonalität komplett vorgibt. Der lautet nämlich, Comrades, immer ist es ein guter Tag.
Wahnsinn, oder? Ein Titel, der so eine unglaubliche, fast schon eiserne Zuversicht ausstrahlt. Also diese Kombination aus dem klassischen Comrades.
Was ja sofort Bilder von großen kollektiven Bewegungen aufruft.
Genau das, ja. Und eben diesem bedingungslosen Optimismus. Aber das eigentliche Zentrum unserer Quellen heute, das ist ein Konzept innerhalb dieses Textes, das von einem gewissen Ares Blütenrein verfasst wurde.
Mhm.
Und das für mich spannendste Detail steht da aber ganz unscheinbar in Klammern hinter diesem Konzept.
Ja.
Da steht einfach nur der Vermerk in Arbeit.
Und das ist ein enorm entscheidender Hinweis. Also wir haben es hier mit einem Konstrukt zu tun, das wirklich monumentale Ansprüche stellt.
Mhm.
Es formuliert absolut in Stein gemeißelte Verhaltensregeln für eine komplett neue Gesellschaft. Und dennoch gibt der Autor ganz offen zu, dass das System, dass es noch iteriert wird.
Dass es noch nicht fertig ist.
Genau. Es ist ein Entwurf, der anscheinend selbst noch massiv mit dieser Reibung zwischen seiner reinen Theorie und der praktischen menschlichen Umsetzung kämpft.
Ja, und um überhaupt mal zu verstehen, woran Blütenrein hier eigentlich arbeitet, müssen wir uns ansehen, wo diese ganze Vision ihren Anfang nimmt.
Richtig, wir müssen ganz an den Anfang.
Und der Text startet da eben nicht etwa auf der Straße oder bei irgendwelchen konkreten politischen Forderungen, sondern, und das fand ich krass, er beginnt auf einer mythologischen, fast schon kosmischen Ebene.
Mhm, das ist ein sehr ungewöhnlicher Ansatz für ein soziales Manifest.
Total. Also laut dem Manifest nimmt das gesamte Phänomen seinen Anfang unter dem Schein des Mondes und es steht unter der direkten Schirmherrschaft des olympischen Gottes Dionysos.
Ja, der Text verankert seine doch sehr revolutionären Ideen in so einem zutiefst antiken mythologischen Rahmen. Dionysos ist hier quasi die treibende Kraft hinter dem, was da entstehen soll.
Und da habe ich beim Lesen wirklich sofort gestutzt. Dionysos.
Ja, es wirkt erstmal irritierend.
Voll, weil wir reden hier von einem System, das, wie wir ja gleich noch sehen werden, fast schon pedantisch durchstrukturiert ist. Und Dionysos, also in der griechischen Mythologie, ist das doch der Gott des Weines, des Rausches, der Ekstase?
Mhm, absolut.
Er steht ja quasi für Kontrollverlust. Und da frage ich mich echt, warum wählt man ausgerechnet die Verkörperung des absoluten Chaos als Schirmherr für ein neues, super striktes Gesellschaftsmodell?
Naja, also auf den ersten Blick wirkt das natürlich wie ein massiver Widerspruch.
Ja.
Aber wir müssen uns ansehen, wie Dionysos in der Philosophie, also gerade auch so seit Nietzsche, oft gelesen wird. Dionysos steht in diesem philosophischen Kontext eben nicht einfach nur für eine wilde Party.
Okay.
Er symbolisiert eigentlich diese elementare Kraft, die bestehende, starre Formen komplett sprengt. Er ist die Entgrenzung sozusagen.
Ah, verstehe.
Wenn du also eine Gesellschaft völlig neu aufbauen willst, von null an, dann reicht es ja nicht, die alten Regeln einfach nur so ein bisschen zu reformieren oder anzupassen.
Du musst sie einreißen.
Exakt. Du musst die alten Strukturen, die alten Normen und Denkmuster wirklich komplett auflösen. Und Dionysus liefert genau diese radikale, ja, zerstörerische, aber eben auch befreiende Energie. Er fegt das alte Spielfeld einfach komplett leer.
Krass. Okay, lass uns das mal einpacken. Er ist dann also quasi der philosophische Bulldozer, der das Gelände planiert, bevor Blütenrein seinen neuen Bauplan ausrollt.
Das ist eine sehr gute Analogie, ja.
Und unter seiner Ägide, also unter seiner Schirmherrschaft, in diesem ganzen Mondschein-Setting passiert laut dem Text dann der entscheidende Funke. Blütenrein spricht davon, dass die sogenannte Kunstwahrheit auf die Erde gespiegelt wird.
Mhm, die Kunstwahrheit.
Genau. Und der Text liefert praktischerweise gleich die Definition mit. Diese Kunstwahrheit wird im Manifest nämlich explizit mit Individualität gleichgesetzt.
Ja, und diese Spiegelung auf die Erde, das ist der Moment, in dem die Idee in die Realität übertreten soll.
Okay.
Die Individualität wird hier aber nicht als so ein egoistisches Konzept verstanden. Also nicht nach dem Motto, jeder macht halt, was er will und kümmert sich nicht um andere.
Sondern?
Sie wird wirklich als Kunstwahrheit inszeniert. Das bedeutet, Individualität ist hier der absolute, völlig unverfälschte Kern des menschlichen Daseins.
Aha.
Eine reine Frequenz, wenn man so will, die aus diesem Mythologischen direkt in unsere Welt gesendet wird.
Weißt du, was mir da in den Kopf kam? Das klingt für mich fast wie so ein kosmisches Bat-Signal, das auf die Erde geworfen wird.
Mhm.
Aber statt dass es nach Batman ruft, ist es halt wie so eine kosmische Stimmgabel, die angeschlagen wird und nach absoluter Individualität ruft.
Ja, genau. Und nur diejenigen, die auf genau dieser Frequenz der absoluten Individualität auch mitschwingen, die reagieren auf dieses Signal.
Aber ein Signal allein baut uns ja noch keine neue Gesellschaft. Also wenn diese Stimmgabel jetzt auf der Erde vibriert, muss irgendjemand den Ton hören und anfangen, danach zu handeln.
Richtig.
Und der Text wird an dieser Stelle dann auch extrem konkret, was die tatsächliche Manifestation dieser Kunstwahrheit betrifft. Er nennt das resultierende Phänomen nämlich das aristokratische Gute.
Das aristokratische Gute. Ja.
Und aus genau diesem Guten heraus bildet sich dann ein sogenanntes Wachsamkeitskomitee. Und die Mitglieder dieses Komitees tragen den Namen Politen.
Politen, das ist offensichtlich abgeleitet von der griechischen Polis.
Mhm.
Sie sehen sich also als Bürger, aber noch viel mehr als Wächter oder Hüter einer völlig neuen Ordnung, die eben durch dieses aristokratische Gute definiert wird.
Also hier wird es für mich wirklich interessant, weil hier stoßen wir direkt auf den nächsten gewaltigen begrifflichen Konflikt.
Ja, das stimmt.
Sie nennen es das aristokratische Gute. Aber gleichzeitig, also im selben Text, verschreiben sich diese Politen der absoluten, bedingungslosen Gleichheit und sozialen Gerechtigkeit.
Mhm.
Aber Aristokratie bedeutet doch eigentlich die Herrschaft der Besten. Also historisch gesehen eine elitäre, super exklusive Schicht, die sich über Blutlinien oder Reichtum oder Macht definiert. Und die grenzt sich ja massiv vom Rest ab.
Ganz genau.
Wir haben hier also eine Aristokratie, die absolute Gleichheit fordert. Ist das nicht ein massiver Widerspruch? Also, wie funktioniert denn bitte eine elitäre Gruppe, in der alle exakt gleich sein sollen?
Ja, das ist der Knackpunkt. Und das funktioniert nur, indem wir den Begriff der Elite von seinen ganzen materiellen und herrschaftlichen Konnotationen komplett befreien.
Okay, wie meinst du das?
Die Politen betrachten sich eben nicht als Aristokraten, weil sie riesige Ländereien besitzen oder weil sie Steuern eintreiben. Sie sind eine philosophische, eine moralische und intellektuelle Avantgarde.
Ah.
Ihre Aristokratie besteht einzig und allein in ihrer Fähigkeit und ihrer Hingabe, ein Ideal von radikaler Gleichheit in einer Welt aufrechtzuerhalten, die ja naturgemäß ständig zu Hierarchien neigt.
Sie heben sich also quasi von der breiten Masse ab, aber nicht um über die anderen zu herrschen, sondern weil sie als Einzige die Disziplin aufbringen, diese reine Kunstwahrheit wirklich zu leben.
Exakt. Es ist eine elitäre, fast schon sektenartige Hingabe an ein eigentlich nicht elitäres Ideal.
Krass.
Du musst dir ja auch mal vorstellen, wie unglaublich anstrengend das ist.
Ja, total.
Menschen tendieren soziologisch gesehen ja fast sofort dazu, Statusgefälle aufzubauen.
Klar. Jemand ist lauter, jemand ist irgendwie charismatischer oder hat mehr Erfahrung.
Genau. Und zack, schon entsteht eine informelle Hierarchie. Die Politen definieren sich über ihre konstante, aktive Wachsamkeit, aber genau gegen diesen menschlichen Reflex.
Mhm.
Ihr aristokratisches Gutes ist also der permanente, aktive Kampf gegen die Entstehung von Macht und Gleichgewichten in den eigenen Reihen.
Was mich dann unweigerlich zur Frage nach dem Wie bringt. Also, wie sieht das in der Praxis aus? Eine Gruppe von Menschen, die absolute soziale Parität erzwingen will, die braucht doch knallharte Mechanismen.
Absolut.
Du kannst dich ja nicht einfach im Kreis aufstellen, Händchen halten und sagen, so Leute, wir sind ab heute alle exakt gleich viel wert.
Schön wär's.
Ja, eben. Die Realität des Alltags, Entscheidungsfindungen, Konflikte, all das erfordert ja handfeste Strukturen. Und Blütenrein liefert in seinem Text auch genau diese Struktur. Und zwar mit einer fast schon mathematischen Härte. Er organisiert diese Politen nämlich in einer sogenannten Manipelgröße.
Ja, der Begriff Manipel, der stammt ursprünglich aus dem römischen Militär.
Mhm.
Das war eine taktische Untereinheit der römischen Legion.
Wow.
Und allein dieser Begriff signalisiert schon, dass es hier eben nicht um ein lockeres Beisammensein bei Tee und Keksen geht, sondern um eine strenge, hochfunktionale Organisation.
Richtig.
Und Blütenrein definiert diese Manipelgröße auch extrem präzise. Es handelt sich um eine strikt paritätische Gruppe aus exakt 5 Frauen und exakt 5 Männern.
Genau, 10 Personen. Niemals 11, niemals 9. Exakt 5 Frauen, 5 Männer. Und sie überlassen da absolut nichts dem Zufall.
Nein, gar nichts.
Es ist wie eine perfekt kalibrierte Waage, die niemals kippen darf. Aber ich habe mich da beim Lesen wirklich gefragt, also soziologisch gesehen, warum genau diese Zusammensetzung? 10 Personen.
Mhm.
Ich meine, 10 ist genug, um eine echte Gruppendynamik zu haben, aber auch wenig genug, dass sich niemand irgendwie in der Anonymität verstecken kann.
Richtig. Jeder kennt jeden. Man kann sich nicht entziehen.
Aber das absolut Entscheidende an dieser speziellen Konstellation ist ja das Abstimmungspotenzial.
Genau. Es geht um die Vermeidung der einfachen Mehrheit.
Ganz genau. Stell dir vor, diese Gruppe muss jetzt eine elementare Entscheidung treffen. Wenn du eine ungerade Zahl an Mitgliedern hast, sagen wir mal 9 oder 11, dann gibt es im Zweifelsfall halt immer eine Mehrheit.
Mhm.
5 überstimmen 4 oder 6 überstimmen 5. Bei einer ungeraden Zahl hast du also immer einen eingebauten Hebel für Machtausübung. Jemand verliert am Ende immer, jemand wird immer vom Kollektiv überstimmt.
Und in genau dem Moment, in dem jemand gegen seinen Willen überstimmt wird, entsteht eine Unterordnung.
Ja.
Und damit wäre die radikale Gleichheit sofort gebrochen.
Exakt. Aber bei 10 Personen, noch dazu aufgeteilt in diese exakte Geschlechterparität, da hast du ein System, das von Natur aus auf einen Stillstand zuläuft, wenn es keine echte Einigkeit gibt.
Ein erzwungenes Patt.
Ja. Wenn die 5 Frauen eine Ansicht vertreten und die 5 Männer eine komplett andere, dann steht es 5-5. Niemand hat die Macht, die andere Seite irgendwie rechtmäßig zu zwingen.
Es gibt keinen Tiebreaker.
Nein, keine goldene Stimme, keinen Chef. Sie zwingen sich durch diese Architektur in einen permanenten Konsens. Sie müssen also so lange debattieren und ringen, bis sie eine Lösung finden, die dieses heilige Gleichgewicht nicht zerstört.
Und das ist wirklich ein genialer, aber gleichzeitig natürlich auch ein extrem fragiler Mechanismus, um strukturelle Vorherrschaft zu verhindern. Es ist der Versuch, die Waage der Macht wirklich mathematisch und personell festzunageln.
Mhm. So perfekt zu kalibrieren, dass sie niemals auf eine Seite ausschlagen kann. Die formale Gleichberechtigung wird hier also nicht nur als so ein netter moralischer Appell formuliert, sondern durch nackte Mathematik erzwungen. Die Form der Gruppe ist die Funktion.
Aber genau hier wird ja dieser ganze Bauplan der sozialen Architektur unendlich kompliziert. Es ist ja leicht, 10 Holzklötze auf eine Waage zu legen und die auszubalancieren.
Ja, Holzklötze wehren sich nicht. Wir sprechen hier aber über 10 lebendige menschliche Wesen. Und Menschen bauen Sympathien auf, die haben Meinungsverschiedenheiten, die absolut nichts mit Logik zu tun haben.
Oh ja.
Was passiert also in diesem perfekten System von 5 und 5, wenn plötzlich 2 Mitglieder anfangen, einander einfach mehr zuzustimmen als dem Rest der Gruppe? Wenn da informelle Allianzen entstehen?
Das ist die Achillesferse von absolut jeder utopischen Gemeinschaft.
Ja.
Die Mathematik der Gruppe kann auf dem Papier noch so perfekt sein. Sie ist den psychologischen Strömungen der Individuen immer völlig schutzlos ausgeliefert.
Und Blütenrein erkennt diese Gefahr in seinem Text, oder?
Ja. Absolut. Er sieht das ganz klar. Und um diesen sogenannten kunstrevolutionären Frame, also diesen Rahmen, der die Kunstwahrheit der Individualität schützen soll, dauerhaft aufrechtzuerhalten, da greift er zum wirklich drastischsten Mittel überhaupt.
Ja, und da war ich beim Lesen echt perplex. Der Text formuliert hier eine unumstößliche Grundregel, die den gesamten Alltag dieser Politen komplett dominieren muss. Es ist den Mitgliedern dieses zehnköpfigen Manipils prinzipiell verboten, untereinander eine, wie es dort wörtlich heißt, Paarbereitschaft einzugehen.
Richtig.
Das bedeutet also im Klartext, es darf keinerlei romantische Beziehungen geben. Keine sexuellen Bindungen innerhalb dieser Gruppe. Es ist das absolute Verbot der Liebe.
Das ist wirklich der Punkt, an dem die Theorie knallhart und tief in die intimste Sphäre des Menschen einschneidet.
Ja.
Man opfert das privateste Konstrukt, das wir als Menschen kennen, einem übergeordneten gesellschaftlichen Ideal.
Und da müssen wir jetzt wirklich mal kurz anhalten und diese Logik zerlegen. Also, was bedeutet das alles? Wir haben doch ganz am Anfang festgestellt, dass das Fundament dieses Ganzen die Kunstwahrheit ist.
Ja.
Welche explizit als Individualität definiert wird. Aber wen man liebt, zu wem man sich hingezogen fühlt, das ist doch wohl der allerstärkste Ausdruck menschlicher Individualität überhaupt, oder?
Das würde man meinen, ja.
Wie lässt sich das logisch vereinbaren? Man baut also ein System komplett auf dem Konzept der Individualität auf und dann verbietet man genau das Individuellste überhaupt, wenn man diese eiserne Regel aufstellt.
Das ist eine super Beobachtung. Aber dieser scheinbare Widerspruch, der löst sich erst dann auf, wenn man die Soziologie eines Paares mal ganz nüchtern analysiert.
Okay, erklär mal.
Ein Paar, das wird in der Soziologie oft als Dyade bezeichnet, das ist eine absolute Exklusivitätseinheit. Wenn sich also aus diesen 10 Politen 2 Personen finden und eine romantische Beziehung eingehen, dann erschaffen sie sofort eine geschlossene Gesellschaft innerhalb der Gesellschaft.
Ah, das ist dann so eine Art...
Eine Mikrofaktion, genau.
Ja, eine Mikrofaktion, die sich abkapselt.
Völlig richtig. Ein Liebespaar teilt Geheimnisse, die der Rest der Gruppe einfach nicht kennt. Sie teilen ihre Ressourcen ungleich auf, sei es jetzt Zeit, Aufmerksamkeit oder emotionale Energie.
Mhm.
Aber das Allerwichtigste ist die Loyalität. In einem Konfliktfall wird eine Person, die in einer tiefen Partnerschaft steckt, im Zweifel immer die Interessen des eigenen Partners vor die Interessen der Gesamtgruppe stellen.
Ja klar, das ist ja auch ein tief verwurzelter, fast schon evolutionärer Instinkt.
Genau. Und das heißt für die Gruppe. Sobald ein Paar entsteht, ist die perfekte mathematische Balance der Manipulgröße sofort vernichtet.
Verstehe. Es sind dann eben nicht mehr 10 völlig unabhängige Individuen, die da am Tisch sitzen und um Konsens ringen.
Nein.
Es sind dann 8 Individuen plus ein untrennbarer Block aus 2 Personen. Das Kräfteverhältnis verschiebt sich komplett.
Exakt.
Wenn diese 2 Personen bei so einer Abstimmung dann immer gemeinsam agieren, dann haben sie ja unverhältnismäßig mehr Macht als jeder einzelne der restlichen 8.
Ein Paar ist in diesem System im Grunde eine 2-Personen-Verschwörung gegen die absolute Gleichheit. Die Romantik korrumptiert die Parität.
Wow.
Deshalb muss die Paarbereitschaft zwingend eliminiert werden. Die Politen müssen erkennen, dass ihre Mission, also die Wahrung des aristokratischen Guten, einfach absolut keine Konkurrenz duldet.
Mhm.
Sie dürfen sich nicht aneinander binden, weil sie sozusagen bereits mit dem Ideal vermählt sind. Die revolutionäre Disziplin erfordert dieses komplette Opfer.
Das ist in seiner Konsequenz wirklich atemberaubend hart. Wenn du Teil dieser Avantgarde sein willst, wenn du diese absolute Gleichheit in die Welt tragen willst, dann musst du deine eigene menschliche Sehnsucht nach Exklusivität, nach intimer Zweisamkeit einfach komplett ausradieren.
Ja.
Du gibst quasi deine Biologie und deine Psychologie morgens an der Garderobe ab, nur um die Mechanik der Gruppe nicht zu stören.
Und genau hier, an diesem Punkt, schließt sich jetzt der Kreis zu dem unscheinbaren Vermerk, über den wir ganz am Anfang gesprochen haben. Weißt du noch?
Du meinst in Arbeit.
Ganz genau.
Weil ein System, das so massiv gegen die grundlegende menschliche Natur ankämpft, ja eigentlich niemals wirklich fertig sein kann.
Völlig richtig. Du kannst ein solches Manifest eben nicht einfach schreiben, die Regeln verkünden und dann hoffen, dass die Maschine ab morgen von selbst läuft.
Ja.
Ein Konstrukt, das von 10 Menschen verlangt, auf engstem Raum zusammenzuarbeiten, gemeinsam schwerwiegende Entscheidungen zu treffen und dabei jede romantische oder sexuelle Regung komplett zu unterdrücken.
Das steht ja permanent kurz vor der Implosion.
Absolut. Der menschliche Trieb nach Bindung, der lässt sich nun mal nicht per Dekret abschalten. Der sucht sich immer Risse im Beton. Das ist unvermeidlich.
Das bedeutet also, blütenrein muss dieses System zwingend als einen permanenten, andauernden Prozess begreifen. Die Politen müssen diese Regeln nicht nur einmal am Anfang akzeptieren und unterschreiben.
Nein.
Sie müssen jeden einzelnen Tag aktiv gegen ihre eigenen innersten Impulse ankämpfen, um diese strenge Mathematik ihrer Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Das Wachsamkeitskomitee muss also vor allem Dingen gegenüber sich selbst extrem wachsam sein.
Ja. Das System ist eben in Arbeit, weil der Mensch niemals eine fertige, rein statische Variable ist, die man einfach so in eine Formel pressen kann.
Mhm.
Es zeigt eigentlich ein extremes Maß an Selbstreflexion des Autors. Es skizziert hier eine absolute Utopie der Gerechtigkeit, ja, aber er stattet sie eben gleich mit dem Warnhinweis aus, dass die Realisierung ein endloser, wahnsinnig reibungsvoller Prozess ist.
Das aristokratische Gute ist also kein Zustand, den man irgendwann erreicht und dann abhakt, sondern es ist wie so ein Horizont, auf dem man gemeinsam zusegelt. Und das wohl wissend, dass der Wind der menschlichen Natur einfach ständig dagegen hält.
Ganz genau.
Wenn wir diesen ganzen tiefgreifenden Bogen jetzt einmal betrachten, dann ist das für mich wirklich ein erstaunliches Konstrukt, das Aris Blütenrein da skizziert hat.
Definitiv.
Ein Gedankenexperiment über die Anatomie von Gemeinschaften. Wir starten unter diesem dionysischen Mondschein, wo die alten Ordnungen zerschlagen werden, um Platz für die absolute Kunstwahrheit der Individualität zu machen.
Mhm.
Diese Wahrheit formt dann ein neues Fundament, das bewacht wird von dieser elitären Avantgarde, den Politen. Und die organisieren sich in der eiskalten, perfekten Parität von 5 Frauen und 5 Männern.
Ja.
Und um dieses Gebäude dann vor dem Einsturz zu bewahren, gießen sie ihr eigenes tiefstes Verlangen nach Liebe und Zweisamkeit quasi mit ins Fundament ein, damit es niemals ausbrechen kann.
Und selbst wenn dieser Text vielleicht auf den ersten Blick wie so eine wilde Mischung aus radikalem Manifest und philosophischer Science-Fiction klingt, berührt er doch Kernfragen, die eigentlich in jeder Form von menschlicher Zusammenarbeit stecken. Deshalb ist das auch heute noch so wertvoll.
Wie meinst du das konkret für den Hörer heute?
Naja, jede Gruppe, jedes Team, auch in unserem ganz normalen heutigen Alltag, verlangt ein gewisses Maß an Anpassung. Denk doch mal an ungeschriebene Regeln in Unternehmen oder in deinem Freundeskreis.
Mhm.
Es zwingt uns darüber nachzudenken, wie viel von deinen eigenen individuellen Wünschen darfst du eigentlich in den Vordergrund stellen, bevor die Gruppe als Ganzes Schaden nimmt?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ist es überhaupt möglich, völlig gerechte, flache Hierarchien zu schaffen, ohne dass formelle Regeln das Zwischenmenschliche am Ende komplett abtöten? Blütenreins Manipel treibt diese alltäglichen Fragen einfach nur auf die absolute, radikalste Spitze. Es verdeutlicht uns den wahren Preis der vollkommenen Gleichheit.
Das ist ein enorm wichtiger Punkt. Wir alle streben ja irgendwie nach Gleichberechtigung, nach Systemen, in denen einfach niemand unfaire Vorteile hat. Aber dieses Manifest, das hält uns den Spiegel vor und fragt uns knallhart, bist du auch wirklich bereit, den vollen Preis dafür zu zahlen?
Ja, genau das.
Wenn du als Hörer jetzt darüber nachdenkst, was wir in diesem Konzept heute alles aufgedröselt haben, möchte ich dir zum Schluss noch eine letzte, vielleicht etwas provokante Überlegung mitgeben. Etwas, das über den Text hinausgeht, aber direkt aus seiner Logik entspringt.
Mhm.
Wir haben heute gesehen, wie diese Politen ihre Gruppe absichern. Sie beseitigen wirklich jede Möglichkeit der ungleichen Machtverteilung, indem sie die intimsten, exklusivsten Verbindungen zwischen Menschen schlichtweg verbieten.
Ja.
Sie tilgen die Unordnung der Liebe, um den perfekten Frieden der Gleichheit zu bewahren. Aber, und das ist der Gedanke, wenn die Erreichung von vollkommener, unbestechlicher Gerechtigkeit tatsächlich voraussetzt, dass wir das zutiefst Menschliche in uns, also diese völlig unkontrollierbare, chaotische Sehnsucht, mit einer ganz bestimmten Person mehr verbunden zu sein als mit dem Rest der Welt, dass wir das ausmerzen müssen.
Mhm.
Was genau haben wir dann am Ende eigentlich gebaut? Ist dieses von Blütenrein entworfene aristokratische Gute am Ende wirklich die Blaupause für ein Paradies auf Erden? Oder betrachten wir hier lediglich die Architektur für ein vollkommenes, wunderschön gestaltetes Gefängnis?